die Presse.
Es wird ziemlich knapp. Knapp wird's für Österreich, seine Klimaziele für 2030 zu schaffen und sich somit einen Haufen Geld an Strafzahlungen zu sparen. Knapp wird's aber auch für die Europäische Union, ihre Klimaziele für 2030 zu schaffen, auch wenn sich da theoretisch auf dem Papier alles ausgeht. Und knapp wird die Zeit für die EU-Kommission, die schon längst hätte auf den Tisch legen sollen, welche Ziele und wie sie diese bis 2040 erreichen will. Mein Name ist Christine Meierhofer. Das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Das alles klingt etwas bürokratisch und kompliziert. Wolfgang Böhm aus dem EU-Ressort der Presse hat mir erklärt, was das so lange dauert, wo das Zögern der EU herrührt und wie er den europäischen Kurswechsel in der Klimapolitik beobachtet hat. Hallo Wolfgang.
Hallo. Hallo Christine.
Wolfgang, bis 2050 will Europa der erste klimaneutrale Kontinent sein. Das gilt nach wie vor, auch wenn in letzter Zeit etwas weniger davon zu hören ist. Der erste Schritt dahin ist die Verwirklichung der Klimaziele der EU bis 2030. Oder anders gesagt, die Reduktion der Treibhausgase um 55% im Vergleich zum Jahr 1990. Jetzt ist 2030 in absehbarer Zeit. Wird sich das denn ausgehen?
Ja, da gibt es schon die ersten Spekulationen, dass sich das nicht ausgeht. Es gibt ja, wir werden vielleicht noch reden, auch Ziele für 2040. Es wird knapp. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass es nicht alle EU-Staaten schaffen werden. Und auch gar nicht so sicher, dass es Österreich schafft. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen, unter anderem damit, dass halt äußerliche Faktoren jetzt eine Rolle spielen. Krieg in der Ukraine, aber auch sonstige Krisensituationen, etwa im Handel mit den USA. Das natürlich sehr auf Wettbewerbsfähigkeit gesetzt wird und, das muss man auch sagen, es hat natürlich auch mit einer veränderten politischen Lage zu tun in Europa. Seit den Europawahlen vor einem Jahr, im Juni 2024, gibt es halt eine andere Färbung im Europaparlament, teilweise auch in den Mitgliedstaaten. Es gibt weniger grüne Parteien in Regierungen und alles zusammen führt natürlich dazu, dass hier wieder gegengelenkt wurde. Und im Sinne der Wirtschaft, das kann man auch gut heißen, es fragt sich halt, ob man nicht auch sich dann überlegen will, wie man dann überhaupt diese Ziele noch erreichen kann.
Von Seiten der Kommission ist man guter Dinge, also da ist man optimistisch und sagt, das geht sich aus bis 2030. Das beruht allerdings auf den jeweiligen Plänen Mitgliedstaaten.
Genau.
Und jedes Land hat so einen Plan, nicht alle werden es vielleicht auch schaffen, diesen Plan umzusetzen.
Ja, ja. Also ich meine, den Optimismus kann ich schon irgendwie nachvollziehen und es ist auch vielleicht notwendig, ja, den zu haben. Wenn man sich aber dann ganz konkret einfach am Beispiel auch Österreich anschaut. Ja. Es gibt eine neue Regierung, die hat neue Prioritäten. Zum Beispiel wurde da abgeschafft die Förderung der Umstellung von Heizsystemen. Das bedeutet aber, dass eine dieser Ziele möglicherweise einfach nicht eingehalten werden kann, weil bei der häuslichen Teil an Treibhausgasen hängt es natürlich sehr davon ab, was für eine Heizung ich habe. Und wenn hier es keine Förderung für die Umstellung gibt, werden das weniger Leute tun und dieses Ziel wird nicht erreichbar sein. Und so gibt es halt in vielen Mitgliedstaaten Änderungen. Es gibt dann auch im großen Bereich, zum Beispiel beim Verkehr, beim Verbrenner aus, auch die ersten Aufweichungen. Dann frage ich mich halt, wenn das alles nach diesen ehemaligen Plänen ausgerechnet wird, wird sich das ausgehen? Und man muss eigentlich zum Schluss kommen, höchstwahrscheinlich nicht.
Sollte Österreich, ein anderes Land, seine Ziele nicht einhalten, was für Konsequenzen hätte das denn?
Naja, auch das ist noch eine gewisse Spekulation. Theoretisch würde es dann sozusagen dazu kommen, dass Österreich eine Art Strafzahlungen oder zumindest Ausgleichszahlungen einbringen muss. Das heißt zum Beispiel Zertifikate von anderen, die besser sind, erkaufen etc. Aber man hat das jetzt gesehen, wie das war in der Autoindustrie. Dort gab es Flottenziele, die nicht erreicht wurden. Und anstatt, dass es zu Strafen kam, hat man einfach das ein bisschen aufgeweicht, so dass es sich auch wieder ausgeht. Und man gesagt hat, gerade in dieser schwierigen Situation, eine Schlüsselindustrie mit Strafen zu belegen, ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig gescheit. Und diese schwierige Situation, glaube ich, wird ja noch etwas anhalten, auch für die Mitgliedstaaten, auch budgetär. Also kann ich mir ohne weiteres vorstellen, wenn das einige Länder betrifft, und so schaut es derzeit aus, dass man halt dann auch hier so eine Art flexible Lösung findet, dass es nicht zu diesen Strafzöllen kommt.
Sollte Österreich seine Ziele nicht erreichen, dann könnte das sehr teuer werden. Schätzungen reichen da bis zu 5,9 Milliarden Euro. Abhängig davon, wie teuer Ausgleichszertifikate wären und ob es überhaupt welche zu kaufen gäbe. Immerhin müssten dann ja andere Länder ihre Klimaziele übererfüllen. Aus aktueller Sicht nicht besonders realistisch. Vielleicht gerade deswegen hält es die EU flexibel mit ihren Klimazielen für 2040. Ursprünglich wäre das nächste Etappenziel eine Reduktion der Emissionen um 90% gewesen. Doch mit einer Bestätigung dieses Ziels lässt die EU-Kommission auf sich warten. Warum dauert das so lange?
Ich glaube schon, dass das hier ein starkes Ringen im Hintergrund einfach stattfindet. Ich habe schon erwähnt, die veränderten politischen Lagen, aber auch Wirtschaftslagen, die natürlich dazu beitragen, dass hier der Druck steigt, dass man nicht gar so streng vorgeht. Ja, gibt alle möglichen Pläne, zum Beispiel 2040, glaube ich, Anfang Juli soll das ja vorgelegt werden, dass man da zum Beispiel in den Emissionshandel, in die Zertifikatshandel hineinnimmt, auch zum Beispiel Investitionen, die aus der EU in anderen Staaten außerhalb der EU laufen und die sozusagen Treibhausgaseinsparungen dann gegengerechnet werden. Sind alles so ein bisschen kreative Berechnungen. Nur das Grundproblem ist, glaube ich, eines, dass das auch mit diesen flexiblen Lösungen nicht bereinigt werden kann. Es ist so, dass die EU insgesamt sich auf Ziele festgelegt hat, eben bis 2050, und jetzt einfach bei der Umsetzung Schwierigkeiten hat, ja. Und auch deswegen, weil sie lauter Konstruktionen bauen muss, die ein bisschen ausgleichen, was andere Staaten außerhalb der EU nicht machen. Würden alle auf der Welt mitmachen, samt der USA, die wieder mal ausgestiegen ist, dann wird das auch anders ausschauen. Das war natürlich, muss man auch fairerweise sagen, in dieser Dramatik nicht absehbar. Und dass die EU hier einigermaßen oder die europäischen Mitgliedstaaten der EU hier plötzlich ziemlich allein sind, führt natürlich jetzt zu einer Stresssituation, die man versucht irgendwie noch in den Griff zu bekommen. Aber es sind lauter Konstruktionen, die letztlich wieder mehr Bürokratie bedeuten. Ja, also zum Beispiel, es war ja diese Debatte zuletzt mit dem Omnibus, dass man manche Dinge erleichtert, verstehe ich auch, weil es teilweise wirklich etwas zu viel ist. Aber viele dieser Dinge, nehmen zum Beispiel CO2-Grenzsteuer, ja, sind entstanden dadurch, dass man sagt, Moment, das geht ja nicht. Es produziert wer in einem Drittstaat unter ganz anderen Bedingungen, ja, zu Treibhausgasausstößen, die bei uns nicht mehr zulässig sind. Und wir importieren diese Waren, und hier gibt's also, soll es diesen Aufschlag geben, um eine gewisse Fairness herzustellen. Ist aber ein Riesenaufwand, für die Importeure, ist ein Riesenaufwand für die Lieferketten, für Betriebe, die davon abhängig sind. Also man schadet gewissermaßen wiederum dem eigenen Wettbewerb, und das ist, glaube ich, momentan eine Kluft, die immer größer wird und die man noch nicht in den Griff bekommen hat.
Das Zögern der EU hat auch internationale Folgen. Aktuell müssten nämlich alle Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommen ihre Klimaziele für 2035 der UNO bekannt geben. Die EU ist auch da im Verzug, denn sie will ihre Klimaziele für 2035 von den 2040er Vorgaben abhängig machen. Bis zuletzt hat sich die EU international in Sachen Klimaschutz gern als Vorreiterin gegeben. Viele andere Staaten halten sich jetzt bei ihren Klimazielen bedeckt und schauen abwartend nach Brüssel. Hat sich die EU verschätzt, was ihre Vorreiterrolle angeht?
Alle Prognosen jetzt von Klimaforschern zeigen, dass auch Europa einer der Areale der Welt sind, wo der Klimawandel sehr stark wirken wird. Wir haben es mit Trockenheit, wir haben es mit vielen Problemen, Waldbränden etc. Wir werden das wahrscheinlich im Sommer wieder alles erleben. Es ist also schon ein Zwang, hier zu handeln. Aber wie gesagt, das alles, die Pläne wurden gemacht unter anderen Bedingungen. Und ich glaube, hier wird es wahnsinnig schwer. Allerdings muss ich auch kritisch sagen, es gibt natürlich auch Bereiche, wie zum Beispiel beim Verbrenner aus, wo plötzlich auch populistische Dinge mit hineinspielen, die eigentlich nicht ganz rational sind.
Du hast schon so etwas wie ein Ringen im Hintergrund angesprochen. Das dringt dann auch punktuell in den Vordergrund. Beispielsweise, wenn es eben vor dieser Bekanntgabe des neuen Ziels Wortmeldungen gibt, zum Beispiel aus EVP-Kreisen, die da sagen, man solle ja nicht bei diesen 90% bleiben. Besser wäre, man setzt das gleich niedriger an, dann schafft man es wenigstens. Das 90%-Ziel ist sowieso zu unrealistisch. Was für Konflikte stehen da dahinter?
Es ist gerade die Arabische Volkspartei, die hier eine gewisse Wende vollzogen hat. Das war spürbar vor den letzten Wahlen. Hat zum Teil mit ihrer Wirtschaftsorientierung zu tun, die ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Da geht es um die gesamte Autoindustrie, da geht es aber auch um andere Industriebereiche, wo zum Beispiel Deutschland führend ist. Aber es geht auch zum Beispiel um die Landwirtschaft. Ja? Und hier hat man halt einfach eine Klientel, die man an der Stange halten möchte und die man hier auch bedient. Ja? Das ist nicht immer nur vernünftig. Auf der anderen Seite, das ist immer zweischneidig. Ja? Wir haben vorher über die Bürokratie gesprochen. Die gab es natürlich auch im Extrem in der Landwirtschaft. Dass man hier auf eine Reduzierung dringt, verstehe ich. Aber gleichzeitig dann Ziele wie Pestizidreduzierung oder wie Renaturierungsgesetz, alles zu verwässern, ist dann auch fraglich. Ja? Weil all diese Verwässerungen natürlich dazu führen, dass wir am Ende des Tages diese Ziele nicht erreichen.
Du hast es schon erwähnt, jetzt gibt es Gerüchte, Annahmen, dass die EU sehr wohl an diesem 90%-Ziel festhalten könnte, dafür im Gegenzug aber so eine Art flexible Lösung möglich macht, wo man eben durch Emissionshandel Treibhausgasreduktionen von anderswo mit einberechnen kann, quasi gegenrechnen kann. Das ist eine Lösung, die wird von sehr vielen sehr kritisch gesehen. Warum?
Also wir kennen diesen Vorschlag noch nicht. Er liegt nicht am Tisch. Ja. Wir wissen nicht, wie das wieder konstruiert wird, damit sich das ausgeht. Es ist halt ein versuchter Ausweg, um dieses Ziel irgendwie noch zu erreichen. Ja. Es fragt sich, ist es besser, dieses Ziel zu verwässern, anstatt es flexibel zu erreichen? Ja. Dann weiß ich nicht, ob das wirklich gut wäre, nämlich auch wegen der Vorreiterrolle, auch weil wir ja damit rechnen müssen, dass es in manchen anderen Ländern wieder auch zu einem Umdenken kommt, also in Drittstaaten. Aber wir wissen nicht, wie dann der nächste US-Präsident heißt, der wieder ins Klimaschutzabkommen zurückkehrt, etc. Wir sehen, dass zum Beispiel in China sehr wohl manches Mal jetzt überlegt wird, wie man da mitmachen kann, etc. Das heißt, ich weiß natürlich nicht, wie die Zukunft ausschaut. Wir reden jetzt über 2040, vorher mal über 2030. Das ist, 30 ist relativ nah. 2040, da kann politisch, aber auch weltwirtschaftsmäßig noch wahnsinnig viel passieren. Ja? Also hier davon jetzt abzugehen, von dem Ziel 90%, halte ich auch persönlich für falsch. Das heißt, wenn auch das kritisiert wird, glaube ich trotzdem, dass man solche Lösungen, wo man ein bisschen trickst, ganz ehrlich gesagt, noch immer besser sind, als man geht vom Ziel weg.
Du beobachtest die EU-Politik, insbesondere auch die Klima- und Umweltpolitik der EU schon sehr lange. Wie hast denn du diesen Kurswechsel jetzt in dieser neuen Legislaturperiode beobachtet? Würdest du überhaupt sagen, es gibt diesen Kurswechsel oder würdest du das irgendwie anders formulieren?
Doch, es gibt einen Kurswechsel. Der war, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, spürbar vor der Europawahl 2024. Und wir erleben ihn derzeit in so vielen Bereichen, wo Gesetze, die eben erst beschlossen wurden, wieder aufgeweicht werden, weil sich halt die Mehrheitsverhältnisse geändert haben, weil im Rat die Stimmung anders ist, das sind die Vertreter der Regierungen, als auch im Europaparlament. Und hier wird sukzessive eigentlich das verwässert. Wobei, ich bin da eben wirklich zwiegespalten. Ich sehe ein, dass man zur Wettbewerbsfähigkeit, zur wirtschaftlichen Erholung vielleicht etwas flexibler sein muss. Allerdings, wogegen ich bin und was ich aber auch sehe, ist eine reine Klientelpolitik. Ja, also, wo man einfach Interessensgruppen hat, die bestimmten politischen Gruppen zuzuordnen sind und die plötzlich mit ihren Interessen durchkommen. Ja, das finde ich schade, weil das bringt nichts. Ja, hier müssen alle irgendwie mithelfen, dass es zu einer Lösung kommt und auch die Mitgliedstaaten, ja, wenn die Mitgliedstaaten aufhören, das Ziel zum Beispiel im Verkehr, dieser Umstellung des Individualverkehrs auf CO2-freie Fahrzeuge, also im Grunde Elektrofahrzeuge, es gibt ja noch diese E-Fuel-Möglichkeit, aber wenn man davon abgeht, dann wird auch die Industrie das nicht tun. Das heißt, das hat ja dann einen Rattenschwanz an Folgen und letztlich kann ich dann gar nicht mehr das Ziel erreichen, weil die Voraussetzungen einfach gar nicht mehr da sind. Und das halte ich dann schon für unverantwortlich, nämlich insbesondere gegenüber der nächsten Generation. Wir haben uns zu diesen cleanen Zielen verpflichtet. Jetzt tun ist ganz klar, dass manche dieser Dinge auch wehtun, aber man muss einfach konsequent dranbleiben.
Ja, und wie dieses konsequent Dranbleiben im Detail ausschauen wird, das werden wir am 2. Juli sehen. Da wird die EU-Kommission ihren Vorschlag für das 90%-Ziel bekannt geben. Das war's für heute. Mein Kollege Wolfgang Böhm und ich, wir sagen danke fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Anna Wallner mit einer Was wichtig ist Freitagsfolge. Bis zum nächsten Mal.